werden alle abgehört, insofern.
Ja. Ich habe gefragt.
Er hat gefragt. Er hat gefragt. Ja. Wir kriegen alles im jüngsten Gericht wieder vorgespielt. Und das ist ja klar. Gut. Ich muss da ein bisschen Wein in das Wasser. Ich meine, was ich sage, sind Behauptungen, also meine Thesen, die ich glaube, dass man die nachweisen kann, aber ihr müsst es natürlich nicht glauben, wir können es auch bestreiten. Man unterscheidet vormodern, sage ich mal, schreiben wir mal vor, ist das vor? Modern schreiben müsste man können. Modern und postmodern, und man fragt sich, was ist der Unterschied? Gibt es viele Unterschiede. Eigentlich kommt der Begriff postmodern aus der Architektur, aber das muss uns ja alles nicht interessieren. Es für uns als für Evangelisation, Verkündigung des Evangeliums ist entscheidend, was ist das Verständnis in der Wahrheitsfrage in diesen unterschiedlichen Kulturen? Also vormodern nennt man die Zeit, sage ich mal, bis zur Reformation in Europa, wo völlig selbstverständlich war, es gibt einen Glauben, eine Weltanschauung, wie man das auch bezeichnen will, nicht? Das war eben, alle waren katholisch, so, Punkt. Schon mit der Reformation, also das ist, sagen wir, eine Wahrheit. So, das ist, und die ist eigentlich nicht bezweifelbar. Modern nennt man die Zeit, da wird gestritten, also viele sagen, es fängt mit der Renaissance und mit der Reformationszeit an, andere sagen, es fängt mit der Aufklärung an, die erst richtig an, also sagen wir 200, 300 Jahre, ist auch ganz egal, 500 Jahre. Jedenfalls, das ist die Zeit, in der es nicht nur eine Wahrheit gab, also dann evangelisch-katholisch war dann irgendwie der Streit, Täufer, das war alles ganz heftig, aber dann von der Aufklärung kommen eben andere dazu, bis hin zur, sagen wir, Gegensatz von Atheismus und theistischer Religion, Monotheist, sagen wir alles, ne? Ob nun Jude oder Christ oder was jedenfalls. Es war klar, es gab einen Streit um die Wahrheit. Der Streit hatte aber eine Grundlage, und der Streit wurde geführt, weil man sagte, es gibt eine Wahrheit. Und es kann nicht alles wahr sein. Die Atheisten sagten, Christentum ist Lüge, das ist Betrug, das muss man bekämpfen. Also die waren überzeugt davon, dass die Atheisten waren, dass das eben die Wahrheit ist, dass es keinen Gott gibt. Und die Zeit der Moderne ist, als modern bezeichnet man die Zeit, dass man, wo es mehrere Wahrheiten gibt, aber man streitet um die Wahrheit. Das ist der Stadtteil von Aschaffenburg, ah nein, da hinten der Streit. Und welche Wahrheit ist es? Das ist eine wichtige Frage. Postmodern, wenn man das so will, ist das so eine Zeit, etwa seit 30 Jahren gibt es das. Da sagt man, das ist doch gar keine Frage, es gibt gar keine Wahrheit für alle. Jeder hat seine Wahrheit. Seine persönliche Wahrheit. Jeder hat auch das Recht, seine Wahrheit zu haben, und jeder kann glauben, was er will. Es gibt keine Wahrheit für alle gemeinsam. Das ist zwar, also schreiben wir, keine Wahrheit, jeder hat seine Wahrheit. Das ist so postmodernes Denken. Das ist zwar auch nicht zu Ende gedacht, weil wenn man das konsequent denkt, dann muss man ja sagen, die These, es gibt keine für alle verbindliche Wahrheit, ist ja ein dogmatischer Grundsatz. Wenn es keine für alle verbindliche Wahrheit gibt, dann ist ja auch dieser Satz, dass es keine für alle verbindliche Wahrheit ist, in Frage zu stellen. Aber die Postmoderne geht davon aus, dass diese Behauptung, dieses Axiom, also ein Axiom nennt man ja eine Aussage, die nicht mehr hinterfragt werden kann und Grundlage ist. Das darfst du aber nicht tun, weil sonst kippt das alles zusammen. Das interessiert aber auch keinen, dass das intellektuell nicht zu Ende gedacht ist, weil der Mensch ist überhaupt nicht konsequent und auch nicht logisch. Das Leben ist widersprüchlich. Es kann auch keiner so leben, denn kein Mensch kann da so leben und sagen, alles ist gleichberechtigt, alles ist gleich wahr. Du musst ja jeden Tag eine Entscheidung treffen, ob du so oder so lebst, und niemand kann danach leben. Trotzdem ist das so ein Gefühl, postmodern, jeder hat seine Wahrheit, ich glaube, was ich glaube und so. Jetzt muss ich noch, na vielleicht mache ich erstmal Folgendes. Es wäre völlig falsch zu sagen, also heute sind wir postmodern, davor waren wir, bis vor 50 Jahren waren wir modern und vor 500 Jahren waren sie vormodern. Das ist völliger Quatsch. Es gibt heute alles gleichzeitig. Das ist unser Problem. Sie haben natürlich heute vormoderne Menschen. Offensichtlich ist das in den Flüchtlingsströmen. Also ich wette mal, dass 70% der Flüchtlinge, die kommen, kommen aus Gesellschaften, wo es eine Wahrheit gab. In der Regel war es die muslimische Wahrheit. Und die überhaupt sich nicht vorstellen können, was hier in Europa los ist, dass die Leute, jeder für sich glaubt, was er will. Das heißt, aber bei den, das gibt es natürlich auch bei uns. Das heißt, ich weiß ja nicht, wen Sie in Ihren Gemeinden so erreichen. Die postmoderne, es gibt ja diese sogenannten Sinusstudien und so, damit will ich Sie nicht langweilen, da werden diese Gruppen sortiert und wer dazugehört. Und es gibt, sag ich mal, man kann das prozentual nicht so genau sagen, aber es gibt da mal in Gummersbach, hier in einer Stadt wie hier, gibt es vielleicht, wenn es hochkommt, 10% Menschen, die eine postmoderne Mentalität haben. Weiter ist das ja nicht verbreitet. Das ist so in bestimmten intellektuellen, künstlerischen Kreisen, eine gewisse Bildung ist vorausgesetzt, eine soziale Schichtung gehört dazu. Also das ist, in den Medien kommt das überdurchschnittlich stark vor, weil die Journalisten so aus diesem Milieu kommen. Aber ob wir postmodern denkende Menschen in den Gemeinden erreichen oder in evangelistischen Diensten, das. Wenn Sie es auf der Straße machen und die Leute einfach auf der Fußgängerzone fragen, werden Sie solche und solche finden. Ich glaube, dass quantitativ wir viel mehr moderne Leute haben, die also diese oder jene Anschauung haben und das darin erzogen worden sind und so. Unser Problem wird also sein, zu unterscheiden. Und natürlich muss man fragen, wie begegnet man diesen Postmodernen, mit dem man sich nicht mal über die Wahrheit streiten kann, weil die immer sagen, du kannst glauben, was du willst und ich kann glauben, was ich will und fertig ist. Das ist schon eine Herausforderung für Leute, die denken, also streite doch, ich bin so die Generation. Wir haben uns gestritten mit den Marxisten und so, 68er Studentenrevolution in Westdeutschland. Und dann, das war richtig sportlich. Ne? Da konntest du, jeder hatte seine Überzeugung, man hat nächtelang durchdiskutiert, da war in der Evangelisation was los. Jetzt gibt es aber noch eine Unterscheidung für unseren Dienst, glaube ich, die muss man dazu nehmen. Die nenne ich mal postchristlich. Postchristlich. Wenn wir fragen ja nach den Menschen, die uns begegnen, dann sag mal, was ist, komischer Ausdruck, was ist postchristlich? Die meisten haben ja ihr Christsein und die Christusnachfolge noch vor sich, weil sie noch gar keine Ahnung davon haben. Aber was ist das Bewusstsein der Menschen in Europa ist, Christentum, das ist etwas, das haben wir hinter uns. Das war früher, das haben die früher geglaubt, Zeiten der Staatsreligion. Das ist ja das Unheil Europas, dass Europa eigentlich in der ganzen Geschichte den christlichen Glauben nur in der Form von Staatsreligion kennengelernt hat. Also von oben aufgezwungener Religion. Die ersten Missionare, Wulfila und die irisch-schottischen Mönche, die haben evangelisiert. Aber dann war es schnell so, seit Karl dem Großen, der hat mit den Waffen die Sachsen gezwungen, entweder bekehren oder köpfen. Das war ganz klar, das haben die Spanier in Lateinamerika auch gemacht. Entweder du bekehrst dich zum Christentum oder du wirst umgebracht. Und wenn du dich bekehrst und taufen lässt, wirst du nachher umgebracht, damit du nicht wieder abfallen kannst. Das war die Form der Nacharbeit dann. Das gibt's ja. dann auch. Er muss ja dann auch das Heil sichern. Da haben die sehr merkwürdige Vorstellungen von gehabt. Und, aber in Deutschland ging es, in Europa ging das ja immer so. Also der Kaiser und der Kaiser und die Kirche zusammen, also man hat, das war eine Macht. Und wer dem widerstanden hat, der wurde verfolgt. Es gab immer wieder natürlich auch Erweckungsbewegungen, die Albigenser und die Waldenser schon früh. Und wenn sie die Bibel lasen, was kostbar war, das zu entdecken, und dann sagten, das, was wir da hören in der Kirche, das ist nicht die Wahrheit, wir wollen es leben, wie Jesus es gesagt hat und ihm nachfolgen, dann wurden sie dafür verfolgt. Und die Hutterer, die Mennoniten, das ist ja alles seitdem, das hat sich in der Reformationszeit nicht geändert, weil obwohl Luther und Calvin wesentliche Teile des Evangeliums biblisch neu entdeckt haben, wisst ihr alle, dass an der Täuferfrage, da ging es blutig zu, da wurde verfolgt, da haben sie, und zwar nicht in der Auseinandersetzung, der Diskussion oder des Gespräches, sondern es wurde immer mit Staatsgewalt und mit Waffengewalt die Auseinandersetzung geführt. Und dann gab es den Augsburger Religionsfrieden 1555, und dann hat man sich geeinigt nach dem Prinzip, lateinisch hieß das cuius regio, eius religio, also wer die Macht hat in einem Gebiet, der bestimmt den Glauben. Dann war Deutschland aufgeteilt in ganz viele Fürstentümer, und die Herrscher bestimmten, was die Untertanen zu glauben hatten. Und dann waren manche waren auch tolerant und ließen was anderes zu, inoffiziell, aber oft war es eben so, wer das nicht glaubte, der wurde verfolgt oder vertrieben oder hatte jedenfalls, war Bürger zweiter Klasse. Und das war in Deutschland so bis 1918. Erst ab 1919 mit der Weimarer Verfassung war eine Trennung von Staat und Kirche. Und wenn es in Europa hat es nie Religionsfreiheit gegeben, und wenn es sie gegeben hätte, wäre die USA vermutlich nicht entstanden. Denn die Dissenters und die Pilgerväter, die kamen, sind ja aus Europa geflohen nach USA, weil sie endlich Religionsfreiheit haben. Das ist ein eigenes Thema, was bis heute zu erkennen ist, wie die Frage der Trennung von Staat und Kirche, aber warum, wie man in der Öffentlichkeit seinen Glauben persönlich bekennt, warum in USA eine so andere Kultur herrscht als in Deutschland. Wenn dort National Prayer Breakfast, und wer weiß was, jeder, der was werden will in USA, muss sagen, was er glaubt. Der muss sich bekennen. Am besten be born again irgendwie, damit er die Mehrheit kriegt. Wer das in Deutschland sagt, für den, dann ist das für alle der Rückfall in die Staatsreligion, und ein Politiker, der sich persönlich als Christ äußert, der wird sofort abgeschossen von den Medien. Als das ist eben, wir haben eine Staatsreligionstradition von oben runter. So, und jetzt haben die Leute das Gefühl, das war früher. Das ist alter, das ist kalter Kaffee, das sind alte Sachen, und das war alles, das Christentum war immer mit den Machthabern, sie haben alles falsch gemacht, also sie waren gegen die Wissenschaft und sie waren immer auf der Seite der Machthaber. Das haben wir zum Glück hinter uns. So, das ist das Gefühl, das die Menschen haben. Auch wenn sie es gar nicht kennen. Die meisten kennen das Evangelium gar nicht. Aber sie haben keine Neutral. Wenn ich in Indien gepredigt habe, eingeladen dort von Freunden, auch in Afrika, dann habe ich mich immer gewundert, wie viele Leute kamen und dass sie alle neugierig waren. Du kannst predigen, da sitzen 3000 Leute auf dem Schulhof in Andhra Pradesh, und da sind 99% von Hindus. Und die sind neugierig aufs Evangelium und hören dir, lesen dir das von den Lippen ab. Während in Deutschland haben die Leute das gleiche Problem. Sie kommen mit ihren Ehen nicht zurecht. Wir haben 5 Millionen Alkoholiker, mindestens offiziell. Wir haben lauter Probleme und die Leute sehnen sich nach gelingendem Leben. Aber die Antworten für ihre Lebensprobleme suchen sie in der Esoterik, auf irgendwelchen obskuren, dunklen Winkeln. Aber sie kämen nie auf den Gedanken, bei den Christen die zu suchen, denn in ihrem Kopf heißt es, Christentum ist alt, Christentum wird abgewirtschaftet, das war alles ganz schlimm. Das kann man interessanterweise besonders im Osten Deutschlands lesen, wo 40 Jahre Atheismus gelehrt worden ist, und die Leute nichts wissen vom Evangelium. Wie halten Petrus und Paulus für ein pakistanisches Hockeyspieler oder wer weiß was das war? Die wissen nichts. Aber sie haben eine Grundeinstellung, die ist nicht, weil nicht wissen, ist man neugierig auf das, was man nicht kennt. Nein, sie haben eine Grundvoraussetzung. Christentum ist was Altes. Es war immer mit den Unterdrückern und es ist gegen die Wissenschaft. Das heißt, sie haben ganz starke Antigefühle gegen etwas, was sie gar nicht kennen. So, das ist das Klima, postchristliche Klima. Deshalb ist Evangelisation bei uns viel schwerer als in vielen Bereichen der Welt, in denen die Leute auch nichts wissen, aber in denen sie neugierig sind. Wenn du etwas Neues bringst, wie in Athen, da heißt es Apostelgeschichte 17, die Athener waren neugierig und wollten jeden Tag was Neues wissen. So, das ist ja eine tolle Chance für Evangelisten, ne? Wie Paulus dann ja auch nutzt. So, gut, das ist jetzt erstmal, also beides. Erstmal wahrnehmen, wir haben verschiedene Einstellungen gleichzeitig. Das heißt, es nützt uns nichts, jetzt uns auf eins nur einzustellen, sondern in der Begegnung musst du im Einzelfall rausfinden, was hast du für einen Typ vor dir? Und dann musst du dem dienen, so helfen, wie er kann. Für die öffentliche Verkündigung ist das ein gewisses Problem, weil du immer damit rechnen musst, du hast eine Gemengelage vor dir von verschiedenen Leuten. Und im Laufe, sage ich mal, einer Woche mit Vorträgen, wenn du Gespräche mit den Leuten führst, kriegst du mehr und in die Gesichter schaust, kriegst du mehr und mehr ein ungefähres Gefühl dafür, wo du bist und wie sich das so mischt. Aber ich sage das, damit es keine, was ich heute manchmal bedauere, dass es keine vereinfachten Lösungen gibt. Man meint, das ist ja heute alles anders und jetzt gibt es dafür diese Methode. Das halte ich für schlicht Quatsch. Also so. So, jetzt darf ich mit einen Schritt weitergehen. Evangelisation. Wir wollen über Evangelisation Weitergabe des Evangeliums geben. Da möchte ich euch gerne zumuten, dass wir uns Rechenschaft darüber geben, was tun wir eigentlich. Ich will das mal so sagen. Mission und Evangelisation sind traditionelle Begriffe und es gibt Bereiche, wo die Ausdrücke gar nicht mehr gebraucht werden. Und deshalb, weil die Füllung so unterschiedlich ist und manche, wenn man hier von Mission redet, ganz viele Leute sagen, das ist was Schreckliches, man drängt doch anderen nichts auf, das ist ja sektiererisch und dann die ganze Geschichte, dann wird was gesagt. Also es ist ein schmutziger Begriff für viele geworden, selbst in den Kirchen bei uns, bei euch wird das sicherlich nicht so sein. Und dann ist auch, manche gebrauchen Mission und Evangelisation als Ausdrücke, die das Gleiche beschreiben, aber eben austauschbar sind. Was ist das? Ich habe mir gedacht, gut, wenn so ein Durcheinander, wie heißt der, David Bosch, südafrikanischer Theologe, der hat ein Buch geschrieben, Transforming Mission. Es gibt es auch im Deutschen inzwischen, glaube ich, was Mission im Wandel oder wie das heißt, so ein Klassiker aus den 90er Jahren. Und da hat er festgestellt, dass, ich weiß gar nicht, ich habe die Zahl jetzt vergessen, wie viele verschiedene Definitionen von Mission und Evangelisation es in der Christenheit weltweit gibt, die total gegensätzlich sind. Also ich glaube, es ist über 90. Jetzt kannst du sagen, ja, soll man jetzt die Ausdrücke am besten gar nicht mehr gebrauchen? Weil das ist ja ein Problem der Kommunikation. Du gebrauchst ein Wort und denkst, du teilst etwas mit, aber wenn der andere den als anders versteht, produzierst du nur Missverständnisse. Das ist wie mit diesen Einkaufswagen im Supermarkt. Die sehen alle gleich aus, aber dann geht man was einkaufen und an der Kasse hat jeder einen anderen Inhalt da drin. So ist das mit Begriffen. Du kannst sie unterschiedlich füllen. Und dann, wenn du das gleiche Wort sagst, aber unterschiedliche Inhalte darin transportierst, dann redet man fröhlich aneinander vorbei. So, deshalb finde ich, ist es notwendig zu klären, das verstehe ich unter Mission und Evangelisation. Und ich habe für mich selber die Entscheidung getroffen, ich möchte, weil es beides biblische Begriffe sind, möchte ich sie auch biblisch verstehen und neu füllen. Leider muss ich sagen, das betreibe ich jetzt 30 Jahre mindestens, den Versuch theologisch, aber ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, Leute zu belehren, dass sie das übernehmen. Also zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel sagen, in Europa eine der Deutungen ist Mission, das ist, wenn wir overseas, also in Afrika und Asien, Missionare schicken und dort das Evangelium machen. Evangelisation, das ist dann die Verkündigung in sogenannten christianisierten Ländern, um Leute, die Namenschristen sind, mit dem Evangelium vertraut zu machen oder schlafende Christen zu erwecken. Das ist eine Definition. In evangelikalen Kreisen, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn die von Evangelisation reden, denken die an eine Veranstaltungstyp. Das ist eigentlich eine Methodenfrage. Wir machen eine Evangelisation, das heißt, wir laden einen Evangelisten ein und machen eine Woche Vorträge mit einem Evangelisten. Das ist eine Evangelisation. Dann ist es ein Methodenbegriff. Aber Evangelisation als Fremdwort kommt aus dem Griechischen, aus dem Neuen Testament, Euangelizistei, heißt einfach schlicht Verkündigung des Evangeliums an Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Das ist keine Formfrage, sondern es ist eine inhaltliche Frage. Und deshalb, ich will in Kürze sagen, wie ich das unterscheide. Ich mache das mal mit einem Bild, wie ich Mission und Evangelisation biblisch unterscheide. Und da brauchen wir 4 Etagen, das muss eigentlich so hinkommen. So, und das Ganze ist, der ganze Pfeil ist Mission. Mission und die Definition geht aus von, gestern Abend habe ich das hier ausgelegt, Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Schlüsselbegriff, Mission. Gut, man kann auch Matthäus 28, Markus 16, ist alles richtig, passt alles dazu, aber nirgendwo ist es so umfassend gesagt wie Johannes 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sendung, auf Lateinisch übersetzt, heißt Missio, Mission, und ins Griechische übersetzt heißt Apostolat. Also Apostolos, Missionar, Gesandter ist alles das Gleiche, nur auf Deutsch, auf Griechisch, auf Latein. Und da heißt es, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, nach biblischem Verständnis, der Auferstandene sagt, Mission ist nicht eure Aktivität, sondern Gott, der Vater sendet den Sohn. Es ist Gottes Mission, er sendet Jesus, den Sohn, zur Rettung der Welt. Das ist Mission, es ist Gottes Mission. Das ist schon mal wichtig zu lernen, das ist nicht unsere Aktivität, sondern es ist Gottes Tät. Er sendet Jesus. Und dann sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, die Sendung geht weiter, die Mission geht weiter. Jesus sendet seine Jünger. Und er, der Auferstandene, erfüllt weiter die Mission Gottes in seinem Leib und durch seinen Leib mit all seinen Gliedern. Das heißt, wer zu Jesus gehört, wird Teil dieser Mission. Deshalb ist es völliger Quatsch, dass Gemeinden darüber fragen, sollen wir missionarisch sein oder nicht. Wer sich missionarisch sein will, trennt sich von Jesus, denn Jesus ist Missionar. Er ist seine Sendung Menschen zu Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 4 ist völlig klar, bis zum jüngsten Tag ist Gott unterwegs in Christus, Menschen zu retten. Er ist nicht zufrieden, bevor nicht die Weltgeschichte zum Ende gekommen ist im Weltgericht und die neue Welt geschaffen ist und das Urteil gesprochen. Bis dahin will Gott Jesus Menschen retten. Und das tut er durch seinen Leib. Also sind wir in Gottes Mission unterwegs. So, und worin besteht das? Ich unterscheide biblisch mal 4 Bereiche. Und der erste Bereich ist Gebet. Warum ist Gebet die Grundlage, das Grundelement der Mission? Weil ob eine Aktivität Mission ist oder nicht, hängt nicht von der Aktivität ab, ob ich viel oder mehr mache, sondern ob ich in Beziehung zum Sendenden stehe. Also der Botschafter der USA in Berlin, der ist kein Unternehmer, der selbst seine Politik macht, sondern der muss bei Obama fragen, was er machen soll, oder bei Kerry. Und dann hat er den Auftrag und geht zur Merkel und sagt im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika, das und das und das und das. Das ist seine Vollmacht. Das heißt, das Wichtigste bei einem Botschafter, bei einem Gesandten ist, dass er hört auf den, der ihn sendet. Das heißt, die Gebetsverbindung Verbindung, das Horchen und Gehorchen und Vertrauen, aus dem dann dieser Botschafterdienst wächst, ist das Wesensmerkmal. Das muss ja nicht sein. Ich kann ja auch ein Gemeindegründungskonzept haben, ich kann auch ein Gemeindewachstumskonzept haben, das hat auch jede Firma, hat einen Businessplan und so, sage ich, wie wir wollen, die Gemeinde soll wachsen und so. Da braucht man Gott gar nicht zu fragen, man will ja, dass der eigene Laden blüht. So, das kann man ganz alleine machen, und ob das dann Gottes Mission ist, steht auf einem völlig anderen Blatt. Also das Gebet. Und dann ist das natürlich das wichtigste Instrument. Betet für alle Menschen. Die Fürbitte, das ist das wichtigste Instrument der Mission Gottes. Denn es gibt nichts Größeres, als dass ich namentlich Menschen vor den Thron Gottes bringe. Das ist ein priesterlicher Dienst, den ich in der Fürbitte tue. Deshalb sage ich zum Beispiel immer, wenn wir eine evangelische Woche vorbereiten, das Erste, was alle tun können, das kostet kein Geld, das kann auch jeder machen, das kann jeder Businessman, der 16 Stunden am Tag arbeitet, oder das kann auch jeder, der krank im Bett liegt, machen. Er kann 5 Namen von Menschen aus seinem Bekanntenkreis, die Christus noch nicht nachfolgen, täglich namentlich vor Gott bringen und für sie bitten. Und wenn das geschieht ein Jahr lang, dann wird man erfahren, dass Gebet viel verändert. Also hier, das sage ich, ich habe gelernt, auf diesem Hügel wohnen alle Frommen, auf dem anderen wohnen alle Heiden. Das ist hier in Gummersbach klar geteilt, habe ich gestern gelernt, ich weiß nicht, ob es ganz so stimmt. Also das heißt, da drüben dieser so fröhlich beleuchtete Hügel mit den vielen Häusern, der gehört ein Mann für Mann und Frau für Frau auf die Gebetsliste, auf diesem Hügel, damit man guckt, was wird jetzt weiter. Also das ist der Anfang, ne? Kostet kein Geld und kostet keine Zeit. In Deutschland ist ja eines der ärmsten Länder der Welt. Deshalb sagen die Leute immer, haben kein Geld dafür, wir können das nicht machen. Und sind alle so beschäftigt, sie haben auch keine Zeit. Da sage ich immer, betet, das kostet nichts. Und so viel Zeit hast du jeden Tag für 5 Leute zu beten. Das ist das eine. Das zweite ist die Gemeinschaft. Koinonia im Griechischen. Die Gemeinschaft, denn Jesus sendet seine Jünger. Er tut seinen Dienst durch seinen Leib. Er sendet gleich am Auferstehungstag seine Jünger. Und wer zu Jesus gehört, ist ein Körperteil am Leib des Jesus Christus, Hand, Arm und so. Und das weiß halt jeder. Die Hand kann nicht leben, indem sie nur mit dem Kopf verbunden ist. Das wäre eine Missbildung, sondern sie braucht den Unterarm und sie braucht die Lunge, sie braucht den Magen. Sonst kann sie nicht funktionieren. Und wenn ein Glied sich trennt oder wenn eins blockiert ist, und dann ist es gelähmt und stirbt ab, und wenn der Körper in seinen Innenfunktionen blockiert ist, weil da viel krank ist, dann kann er seinen Außendienst nicht tun. Ich kann also nicht reden oder ich kann nicht helfen. Ich muss mich mit mir selbst beschäftigen, ich muss zum Arzt gehen, ich muss ins Bett und so. Ich bin so. Und das ist jetzt das Problem bei Gemeinden. Ob sie in der Mission Gottes was tun können, das hängt weniger vom Programm ab, Theorie, sondern wie leben sie die Gemeinschaft. Wenn jetzt viele Körperteile einfach nur passiv dasetzen, wie Körperteile, die gelähmt sind und ihre Arbeit verweigern, dann ist der Körper blockiert. Das ist natürlich völliger Unsinn zu glauben, Evangelisation wäre die Sache eines Evangelisten. Das ist immer die Sache einer ganzen Gemeinde. Er ist ein Evangelist, kann da auch seine Rolle, seinen Beitrag leisten, aber wenn die anderen Körperteile, Seelsorge, Lehre, Diakonie nicht mitwirken, dann ist es, als ob in einem Körper du mit der Hand winkst und alles andere ist gelähmt. Das kann doch nichts werden. Und ich meine, es ist sehr praktisch, weil meine Beobachtung ist, dass die Hauptblockierung für die Evangelisation im Lande ist nicht, dass wir es nicht wollen, sondern der Streit in den Gemeinden. Unversöhnlichkeit in den Gemeinden, Blockierung durch Sünde in den Gemeinden lähmt den Leib Christi. Und der gelähmte Leib Christi ist mit sich selbst beschäftigt. Das sagen einem auch Gemeindeleiter ganz offen. Die sagen, wir können leider nicht mitmachen in der Evangelisation, wir haben gerade so viel mit uns selber zu tun. Ja, das ist dann leider so, aber es ist auch die Offenbarung der Not. Der Streit in Gemeindeleitungen oder das Übereinanderreden, die Unversöhnlichkeit blockiert das Wirken der verschiedenen Körperteile miteinander und der Dienst kann nicht passieren. Dann sage ich hier oben mal Diakonie. dann nehme ich jetzt alles, obwohl das biblisch falsch ist, aber aus Trägheitsgründen nehme ich mal unseren Sprachgebrauch. Also in der Bibel heißt es zum Beispiel Apostelgeschichte Diakonia tu logu, das ist der Dienst des Wortes. So reden die Apostel von ihrer Verkündigung. Also auch die Verkündigung ist ein Dienst. So, das ist nicht die Frage Wort und Tat, sondern ist das Wort und ist die Tat, sind beide Dienst Gottes und für die Menschen. Gut, aber hier meine ich jetzt mal all das, was wir an sozialen Diensten tun. Jetzt Flüchtlingshilfe, Besuch für der Kranken, also die Diakonie im Persönlichen, bis hin zur gesellschaftlichen Diakonie, dass man sagt, wir haben einen Bildungsauftrag, wir wollen auch gerne, was ihr hier macht, in Gummersbach eine Riesenschule machen und so. Und das ist natürlich auch toll, das ist einfach ein Dienst auch. Nicht alle, die da hinkommen, bekehren sich, aber es gibt ja viele nicht-christliche Eltern, die finden das so toll. Die haben heute alle solche Angst um ihre Kinder, dass sie, auch wenn sie selber nicht an Christus glauben, sicherheitshalber ihre Kinder auf christliche Schulen schicken, weil sie hoffen, dass sie dort vom Schlimmsten bewahrt bleiben. Nun hofft man, dass sie dort auch Christus kennenlernen und sich bekehren. Das passiert aber nachweislich bei vielen nicht. Die nehmen zwar die guten Sachen mit, aber das Bekehren wollen sie sich nicht. Trotzdem ist dieser Dienst gut. Er ist ja nicht nur Mittel von Zweck, sondern es ist gut, Menschen zu dienen, Flüchtlingen Obdach zu geben, Speise zu geben, ein Zuhause zu geben, Kranke zu besuchen und Kindern Bildung zu geben und vor allen Dingen auch Benachteiligten und Armen eine Hilfe zu geben. Das gehört, Jesus hat geheilt und so, das gehört ganz einfach schlicht dazu. Und dann gehört hier die Verkündigung. Nehme ich mal, ich schreibe da mal Verkündigung, das muss ich jetzt kleiner schreiben, weil ich da was reinpacke. Verkündigung. Die teile ich in zwei Teile. Und zwar einmal, eigentlich müsste ich sagen, der größere Teil, leider, sicherlich 90% der Verkündigung richtet sich an Gläubige. Sie ist Gemeindepredigt, Gemeindeseelsorge, Bibelstunde. Ich nehme das mal jetzt als Lehre, ich würde sagen, Lehre und Seelsorge gehört dazu. Ich fasse das mal so zusammen. Es ist die Verkündigung, die sich an Menschen richtet, die schon an Christus glauben und die das Evangelium brauchen, regelmäßig als Brot und Wasser zum Leben und zum Wachstum und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die geschieht in jedem Gemeinde. Und dann gibt es die Verkündigung als die Verkündigung an Menschen, die noch nicht an Christus glauben. Das ist Evangelisation. Euangelizistei ist Verkündigung des Evangeliums an Menschen, die noch nicht Jesus Christus als ihren Herrn bekennen, umgekehrt sind und ihm nachfolgen. Wir sehen hier, ich unterscheide Mission und Evangelisation. Mission ist die gesamte Sendung der ganzen Gemeinde mit dem umfassenden Dienst. Und Evangelisation ist sowas ein bisschen ist an der Spitze, die Verkündigung, der Klartext. Das kann man unterscheiden, wie wir das getan haben. Jetzt gedanklich haben wir das jetzt unterschieden hier. Im Leben einer Gemeinde darf man das nicht trennen. Wenn das Gebet rausfällt, dann gibt es vielleicht viele Aktivitäten, auch Gemeinschaft, aber die gibt es auch in Kegelclubs. Dann ist es nicht die Mission Gottes. Wenn die Gemeinschaft rausfällt, dann wird die Evangelisation die Aktion von Solisten, von Einzelkämpfern, die sind total überfordert und es kann eigentlich nichts Gedeihliches dabei rauskommen. Wenn die Diakonie rausfällt, dann ist es vielleicht Agitation und Propaganda. Das gab es auch im Kommunismus, da gab es Funktionäre für und viele Leute halten die Evangelisten für nichts anderes als für die Funktionäre für Agitation und Propaganda, sozusagen Vermittlung der. Denn es gehört zum Wort der Liebe, der Rettung, die Tat der Liebe. Das ist die Körpersprache der Liebe, dass sie spüren, wie dass die Liebe von Jesus, der heilt, der sich kümmert. Das ist ganz wichtig. Wenn die Verkündigung rausfällt, ja, wann ist dann? Dann ist die Diakonie eine Pantomime der Selbstgerechtigkeit. Also guck mal her, wie wir so doll sind. Ich bewundere immer die Leute, die sagen, also wir reden nicht so viel, sondern wir leben so, dass wir gefragt werden. Ja, das passiert im Augenblick in Deutschland, dass die Leute fragen. Aber wonach fragen sie? Sie sagen, warum verführen Älteste und Pastoren und Priester kleine Kinder sexuell in ihren Familien und in ihren Gemeinden? Und jeder weiß, dass der sexuelle Missbrauch zu 98% in Familien passiert und leider, wie die Seelsorge inzwischen ergibt, auch in christlichen Familien, man kann nicht sagen, wie die Statistik ist, aber eben auch. Es wird Autorität missbraucht und das wird ein Leben lang verschwiegen. So, und jetzt kommt das raus in Deutschland, das hat es ja immer gegeben, mehr oder weniger, aber jetzt ist das im Augenblick, wird das öffentlich verhandelt, wegen der Skandale in der katholischen Kirche und so weiter. Und die Gottlosen sagen, hör mal, wie kann das denn sein, dass das bei euch... Und dann hörst du von Kirchen und von Freikirchen, dass sie Geld veruntreuen. Da ist ja keiner ungeschoren. Ich kenne das aus meiner rheinischen Kirche, wo ich Pfarrer bin, offiziell ordiniert bin. Die haben einen Finanzskandal gehabt, weil da irgend so ein Finanzmensch Investitionen der Gelder auf den Kaimaninseln gemacht hat. Aber ich habe vor einiger Zeit von Finanzskandalen im Umkreis eurer Gemeinden in Bonn gehört. Das gibt es hier überall. Es ist in der ganzen Welt. Es ist so schrecklich. Und das kommt sofort in die Zeitung. Das heißt, sie fragen uns leider nicht, warum seid ihr so heilig unterwegs? Wie wunderbar gerecht seid ihr und könnt ihr uns jetzt bitte nicht von eurem lieben Jesus erzählen? Sondern sie sagen, warum seid ihr solche Lumpen, obwohl ihr so fromm daherredet? Und wer dann sagen könnte, wer dann sagt, hier mein vorbildlicher Lebenswandel, der sollte dich doch einladen, Christ zu werden, der hat da schlechte Karten. Wer sagt, Paulus, wir sind Halumpen und Lunken, aber gerettet durch Jesus alleine, der für die Sünder starb allein, der hat vielleicht sogar noch eine Botschaft in dieser Welt, denn die, die uns kritisieren, sind ja genau solche Halunken. Also da, wenn die Verkündigung rausfällt, ich meine, klar, wenn die Verkündigung in den Gemeinden rausfällt, dann kann die Gemeinde auch nicht wachsen. Aber Evangelisation heißt, ja, was heißt Evangelisation? Evangelisation hat einen einzigen Inhalt. Der Inhalt lässt sich mit einem Wort beschreiben und der heißt Jesus. Es geht nicht um die Vermittlung einer Religion oder eines Systems oder von Dogmen, sondern um die Bekanntmachung eines Namens, Jesus, einer Person. In ihm ist Gott Mensch geworden, er hat auf dieser Erde gelebt, geheilt, geholfen, geredet, hat gelitten, gestorben, er hat die Sünden der Welt getragen, stellvertretend, er selber, der Weltrichter, trägt die Sünden der Welt. Gott hat ihn bestätigt in der Auferweckung und er wird wiederkommen, die Toten auferwecken und das Gericht halten. Es wird einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte geben, in ewiger Verdammnis und ewigem Leben. Er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Das ist die ganze Geschichte. Und der Name heißt Jesus. Alle Juden warten auf den Messias, alle Welt wartet auf irgendwelche Erlösung. Unsere Botschaft heißt nicht, es kommt irgendeine Erlösung, es gibt irgendwelche Werte. Nein, Jesus ist der Name. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Name im Alten Testament ist ja Yahweh, immer wenn Herr steht da in den Übersetzungen meist, so wie wir übernehmen die jüdische Tradition, dass wir aus Respekt vor Gott und Scheu des Missbrauchs den Namen Gottes dann, die meisten Bibelübersetzungen haben diese jüdische Tradition übernommen, steht im Hebräischen immer der Gottesname Yahweh und die jüdische Lesetradition ist immer, dass er Adonai sagt, also Herr, Pünktchen drüber geschrieben, das kennt ihr ja. Und das ist in den Übersetzungen im Deutschen wesentlich, in den meisten Übersetzungen übernommen worden. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, das glaube ich auch. Ne? Das glaube ich auch überall, nicht so, was ich gesehen habe. So, das heißt aber, wir vergessen damit, dass Gott ja ein Gott ist, der sich mit seinem Namen offenbart hat. Yahweh, das heißt ja, er will persönlich bekannt sein. Wenn ich einen Namen sage, heißt, ich will ja Beziehung, ich will ja angeredet werden. Wenn ich keinen Namen sage, will ich keine Beziehung. Das heißt, es in der Offenbarung für Israel ist alles, Yahweh, ich werde sein, der ich sein werde, der Zuverlässige, der Treue. Ich, Yahweh, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe. So beginnt das erste Gebot als Liebeserklärung Gottes, als Selbstoffenbarung Gottes. Und Jesus heißt ja, Yeshua heißt nichts anderes als, das Übersetzung von Yeshua ist, Yahweh rettet. Deshalb ist der Name ist der Inhalt. Yahweh in Gott, in Jesus kommt Gott selbst und als der Retter der Welt. Yahweh rettet. Deshalb, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Worin besteht Evangelisation? Das hat nichts mit Formen zu tun, sondern das geht jetzt um Inhalte. Und ich sage mal, da sind drei Inhalte drin. Jesus und die großen Taten Gottes verkünden, also was Gott getan hat. Pfingstpredigt ganz einfach, der Paulus sagt, Jesus, Mensch geworden, Wundertaten in Kraft Gottes, gekreuzigt und von Gott auferweckt, er ist der Herr des Lebens und der Retter. So, das heißt, der Inhalt der Verkündigung ist weder ein christlicher Lebensstil, noch Little Tips for Happy Days, noch sagen wir, erklären wir zunächst mal, wie man richtig die Bibel liest und was man sonst noch alles tut, ist alles Gesetz, was der Mensch tut. Das tun wir gerne, auch wir Evangelisten gerne, weil das so praktisch ist und konkret. Wir sagen den Leuten, was sie tun sollen. Es geht aber nicht darum, es rettet niemanden. Es rettet niemanden, was er tut und was wir tun, sondern es rettet die Menschen nur, was Gott getan hat in Jesus. Wir hören sie die großen Taten Gottes reden, sagen die Leute am Pfingsttag, als die Apostel da reden in der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb ist die wichtigste Tat. Es gab mal eine Zeit in Deutschland, da konnten die Evangelisten in der Verkündigung voraussetzen, dass die Leute, die waren zwar nicht Christen, aber sie hatten durch ihre Erziehung in den Familien, in der Schule und in der Kirche, da kannten sie im Wesentlichen die biblischen Geschichten. Die hatten die sogar auswendig lernen müssen, ob freiwillig oder gerne oder nicht so weit. Sie kannten das. Das war aber alles wie trockenes Stroh. Und du konntest aber diese Kenntnis voraussetzen und jetzt der Heilige Geist hat da Feuer dran gemacht und dann brannte das Lichterloh, das war dann Erweckung. Bekehrten die sich und so. Das kannst du heute nicht mehr. Du kannst nicht mehr voraussetzen, dass Menschen wissen, wer Jesus ist. Das kann man vielleicht bei euch in euren Gemeinden, bei den nachwachsenden Kindern eurer Familien voraussetzen, wenn die regelmäßig in der Gemeinde und zu Hause die biblischen Geschichten gehört haben. Aber bei dem durchschnittlichen Deutschen, die wissen nicht, was am Karfreitag passiert ist. Und Pfingsten, das ist das Fest von Stau auf der Autobahn. Die haben wirklich null Ahnung. Das heißt, du musst, Evangelisation ist das, was Paulus getan hat und was alle Evangelisten getan haben. Der Inhalt steht in den vier Evangelien. Wir müssen sagen, wer Jesus ist, seine Geschichte erzählen, seine Worte sagen und müssen das ihnen präsentieren. Denn wir wollen ja, dass sie diesem Jesus glauben und ihm folgen und durch ihn mit Gott versöhnt werden. Es ist eine Beziehungssache. Aber wie soll ich jemandem vertrauen, den ich nicht kenne? Das steht Römer 10 schon. Den Namen anrufen, wie sollen sie ihn anrufen, wenn sie ihn nicht kennen? Wie sollen sie ihn nicht kennen, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie predigen, ohne dass sie gesandt sind? Diese Kette, das ist es ja. Sie müssen, also das Wichtigste ist, theologisch sagt man den Indikativ und nicht den Imperativ. Also das, was Gott getan hat, ist das Befreiende und Erlösende und Rettende. Und das Zweite, was dazu gehört zur Evangelisation, ist der Ruf zur Bekehrung. Denn das ist ausdrücklich da, das kann man nicht offen lassen. Das hat Jesus getan. Markus 1,15 ist klassisch. Er sagt, das Himmelreich, Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt dem Evangelium. Das ist durch die ganze Bank in der Apostelgeschichte genauso, als die Leute fragen nach der Pfingstpredigt, was sollen wir tun? Da sagt er, kehrt um, bekennt eure Sünden, lasst euch taufen auf den Namen Jesu und empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, der ausdrückliche Ruf zur Umkehr im Sinne von Schub im Hebräischen heißt, es gibt ja im Griechischen, sagt man Metanoia, das heißt Umdenken, aber das ist schon europäisch. Jesus war Jude und der hat ja aramäisch, hebräisch geredet und Schub im Hebräischen, das ist die Lebenswende um 180 Grad. Und Umkehrung, das ist, kehren kann ich mich immer, ich kann mich hin und her kehren, ich kann mich um die eigene Achse, bis ich schwindelig bin, und das passiert in der Religion ja häufig, man dauernd rum mit der Paula. Bekehrung heißt, so, ich suche und dann besuche ich jemanden. Das ist ein Ende des Suchens, ich komme zu ihm. Ich kehre und ich bekehre mich, das heißt, das ist die grundsätzliche Heimkehr. Die grundsätzliche Richtungsänderung, ich antworte auf die Einladung, auf den Ruf von Jesus und wende mein Leben ihm zu und sage, ich bin dein Eigentum, du hast mich geschaffen, erhalten und erlöst. Ich gehöre dir und ich will dir nicht länger das Eigentum streitig machen. Dir allein will ich folgen, von dir erwarte ich meine Rettung. Dazu rufen wir in der Evangelisation. Das im Ruhrgebiet sagt man, das muss einem doch gesagt werden. Kannst du doch nicht ahnen. Viele Predigten gehen so aus, da denken wir jetzt mal drüber nach und sie geben Denkanstöße. Ja, das darf man nicht offen lassen. Es gehört zur Evangelisation. Und dann nehme ich mal, dazu gehört noch ein Prospekt. Nun, ein Prospekt ist, nenne ich mal so ein, also wenn man einen Urlaubsprospekt hat, da steht das Hotel drin und Bilder da und eine Beschreibung. Das ist natürlich nicht das Hotel. Ich fahre ja nicht in den Prospekt, aber ich hoffe, dass dieser Prospekt mir sagt, was ich dort erwarten habe und was ich da zu tun habe und worauf ich zu achten habe. Und wenn ich einlade, Jesus zu folgen, dann muss ich eine erste Information geben, was das heißt. Zum Beispiel heute, das ist ganz wichtig, dass ich sage, wenn ich zu Christus komme, dann werde ich Teil seines Leibes. Das heißt, Leute sagen heute Gott ja, aber Kirche nein. Die Leute sind so religiös heute und spirituell. Gerade die Postmodernen, die haben wahnsinnig viel drauf mit Spiritualität und Religiosität und sind sehr interessiert und bekehren sich auch gerne mal und machen auch gerne mal ein Übergabegebet in einer Evangelisationsveranstaltung und haben Tränen in den Augen, wenn sie unter dem Kreuz stehen und mit dir beten. Und dann gehst du hin und sagst, gratuliere der Gottes Segen, und hier ist jetzt ein Seelsorger aus der Gemeinde, jetzt redet ihr darum, denn der Weg hat ja begonnen, jetzt geht er weiter und er wird nur in der Gemeinde weitergehen. Also ich sage, Dankeschön, das wollte ich jetzt nicht. Also bei den Postmodernen ist es, die bekehren sich leichter zu Jesus als zur Gemeinde. Und dem muss man schlicht sagen, es gibt keine Gemeinschaft mit Jesus ohne Gemeinschaft mit seinem Leib. Für die Einsamen und Isolierten in unserer Gesellschaft, von denen es wahnsinnig viele gibt, auch für Flüchtlinge, die alles verloren haben und ihre Familie aufgegeben haben und so, ist allein schon die Botschaft, dass wir Jesus anbieten und damit eine gelebte Gemeinschaft in der Familie Gottes, ist schon Teil des Evangeliums. Aber für die Postmodernen ist es oft das Abschreckendste, was es gibt. Ich habe jetzt im Augenblick, ich habe wieder mit einer Frau zu tun, der Seelsorge, die mir begeistert von Jesus schwärmt und sagt, aber ich brauche die Gemeinde nicht, ich komme wirklich so aus, ich bete und lese die Bibel und ich höre meine Kassetten und gucke Fernsehen und so, ich brauche keine Gemeinde. Nur, gibt ja nur Ärger, nicht? Wenn du Menschen in Fleisch und Blut, aber Leib Christi findet nicht virtuell statt, obwohl man das als Hilfe gerne nutzen kann, aber sie findet in Fleisch und Blut statt, so wie Jesus auch nicht nur im Cyberspace gestorben ist, sondern wirklich geblutet hat auf dieser Erde. So, das ist nun mal so. Oder dazu gehört etwa auch, also sage ich mal Gemeinde, das wäre so ein Beispiel, im Prospekt, das muss ich ja ein Leben lang in der Predigt ausfalten, aber am Anfang irgendwie im Prospekt muss es vorkommen, damit die Leute wissen, worauf sie einladen. Oder zum Beispiel Dienst. Mir sagen in unserer Gesellschaft, ob postmodern oder modern, die Leute sagen, ich brauche Gott nicht, ich brauche Jesus nicht, ich bin einfach so glücklich. Die meisten sind absolut, die haben ihr Haus gebaut und die haben ihr Auto und die haben ihre Versicherung und die haben ziemlich was auf dem Konto liegen, haben ein bisschen Angst, das könnte kaputt gehen, aber insgesamt haben die gut vorgesorgt und sagen, ich bewundere euren Glauben und toll, aber ich brauch's nicht. Und da kannst du gar nichts gegen machen. Ich sage nur immer, wenn ich meine Bibel lese, ich sage immer, gratuliere Ihnen. Haben Sie schon kapiert, dass Gott Sie braucht? Also weder Petrus brauchte Gott nicht, aber Jesus brauchte sein Boot. Ne? Jesus ist ja nicht zum Petrus gegangen und hat gesagt, auch du brauchst Jesus. Nein, er sagt, ich brauche dein Boot, sonst kriege ich nasse Füße. Ruder mal ein bisschen raus. Und dann hat er gesagt, ich brauche dich als Menschenfischer. Und das bist du von jetzt an. Und dabei hat er Petrus dann ganz klar auch kapiert, wie lebensnotwendig er Jesus brauchte. Ne? Aber das, Jesus hat ihm gar nicht gesagt. Er hat gesagt, ich brauche dich. Paulus brauchte doch Jesus nicht. Er war überzeugt, dass das Schrott war mit Jesus. Er bekämpfte das. Jesus stoppt ihn vor Damaskus und sagt, ich will dir zeigen, du sollst mein Zeuge sein. Dann in Damaskus kriegt er das dann durch Ananias mitgeteilt. Du sollst mein Bote sein vor den Völkern und vor Königen. Ich will dir zeigen, wie viel du für mich leiden sollst. Paulus brauchte Jesus nicht, aber Jesus sagt ihm, ich brauche dich. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich begabt, du bist mir weggelaufen, jetzt stelle ich dich, ich rufe dich, komm, folge mir nach. So fordere ich, sage ich, das ist doch biblisch. Ich muss doch nicht wie ein Werbemensch im Supermarkt sagen, kauf doch das, also wirklich, und wenn du ehrlich bist, dann brauchst du, glücklich wirst du nur mit Jesus. Ja, ich bin doch so glücklich. Dann sage ich, aber die tiefe Freude, ja, sagt er, mir reicht meine Freude, die ich da habe und so. Und so beschwätzen wir die Leute, dass sie eigentlich doch ganz, watschen sie ab, bis ihnen die Tränen laufen, damit wir ihnen endschließlich, als ob wir Jesus zu verkaufen hätten wie ein Beruhigungspille. Nein, wir sagen, Schüssi, du hast nicht kapiert, was du brauchst. Das ist das Problem der meisten Menschen, dass sie nicht wissen, was sie brauchen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen, sie sind blind, tot in der Sünde. Also konfrontieren wir sie mit Jesus und sagen, kehr um, gib ihm die Ehre, er braucht dich. Und dann kapiert er schon, wird schon kapieren, wie verloren er ist. Das kommt ganz schnell. Also Endstation ist nicht, dass es dir gut geht und dass du inneren Frieden hast, sondern er beruft dich zum Dienst. Das will ich dir sagen. Und dazu gehört auch noch, dass man etwas sagt von der Nachfolge. Denn Jesus hat ja schließlich von vornherein gesagt, ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Ich meine, darf man den Leuten ja nicht verschweigen. Man darf ja sagen, wer Jesus folgt, wird glücklich und wird reich und wird gesund, alles pipapo, und dann drehen sie sich rum und werden abgewatscht in ihrer Gesellschaft und kritisiert und bedrückt und sagen, wie hat mir keiner gesagt, damit haben wir nicht gerechnet. Dass ich hier meinen Job verliere, weil ich hier versuche, ehrlich zu sein und Jesus zu folgen, ja, hat Jesus gesagt, ist eigentlich das Normale. Muss man doch sagen. Sonst hat man doch nicht von Jesus, sonst hat man doch Jesus nicht präsentiert. So, das ist jetzt inhaltlich, die, ach genau, mal viel zu, jetzt, aber es ist bewusst so, dass ich von den Formen erst jetzt rede. Weil nach meiner Beobachtung ist die Diskussion über die Formen der Evangelisation total fruchtlos, weil wir keine klare Vorstellung haben über die Inhalte. Und Evangelisation ist primär ein Inhalt. Es wird im Neuen Testament fast nichts gesagt, nur ganz wenig erzählt. Ein Beispiel, man sieht, wie Paulus, Petrus das so machen und wie das passiert. Und das ist in Einzelgesprächen und in öffentlichen Versammlungen und wie auch immer. Aber daraus wird nie groß was gemacht, weil das passiert immer so, wie das Leben die Gelegenheiten schafft. Aber vom Inhalt, da wird geredet. Jetzt reden wir aber doch über die Formen. Und da will ich jetzt, da gibt es ja, also ich, meine Überzeugung ist, es gibt etwa 3744 Formen der Methoden der Evangelisation. Und wenn Sie etwas Liebe in sich haben, werden Sie schnell die 3745. finden. Es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus, aber es gibt Millionen von Wegen zu Jesus für die Menschen. Wenn jeder von uns seine Bekehrungsgeschichte erzählt, haben wir genauso viele verschiedene Geschichten, wie wir Menschen in diesem Raum haben. Es gibt nicht zwei Geschichten, die identisch sind. So ist das. Und deshalb halte ich es für völlig nutzlos, sich zu streiten über Methoden, sondern sagen, die Liebe hat eine Tochter und die heißt Fantasie und du wirst immer wieder neue Wege. Jetzt gibt es nur ein Grundproblem und das ist biblisch und das ist das Verhältnis von Evangelium und Kultur. Evangelium und Kultur. Dass das ein Problem ist, ist vielleicht die schwierigste Frage und wer das Problem noch nicht begriffen hat, der hat ein wirklich dickes Problem. Das ist ja nicht modern, sondern das ist uralt. Nehmen Sie das bei Paulus. Nehmen wir das Beispiel von Paulus. Der Paulus Galater 1, da kennt ihr da die Phase, da sage ich, wundere mich, dass ihr euch schnell verführen lassen habt, kein anderes Evangelium. Und wenn euch jemand und auch ein Engel vom Himmel etwa ein anderes Evangelium sagt, als ich euch verkündet habe, verflucht sei er. Und damit niemand glaubt, das wäre ein Ausrutscher gewesen, schreibt er das gleich nochmal. Und er sagt, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist ganz knallhart, das eine Evangelium, und zwar, das ist heute sehr modern wieder, weil die hatten gar nicht so Unmoralisches wie die Korinther, sondern die sagten nur natürlich Jesus und die Gnade und das Kreuz, alles wichtig. Aber am besten ist man zusätzlich noch Vegetarier. Also man isst bestimmte Sachen und man hält bestimmte Feiertage und so weiter. Das muss man doch auch sagen. Also Vegetarier sind doch die besseren Christen. So, das wäre, heute ist das ja die große Religion, am besten Veganer. So, und das sagt Paulus, da ist alles mit kaputt. Ich meine, jeder kann Vegetarier sein, das schadet ja niemand. Wenn er es verträgt, ist, er kann er das alles machen. Aber retten tut allein Jesus. Wir brauchen keine Jesus-Plus-Theologie. So, da ist der Paulus, ist euch aufgefallen, der Galaterbrief ist der einzige Brief, in dem Paulus nicht am Anfang erst sagt, ich danke Gott für die tollen Sachen bei euch. Da haut er gleich am Anfang drauf. Er sagt guten Tag und haut den einen runter, das ist nur so Kram. Und da geht es um diese Frage, da ist Paulus so. Der gleiche Paulus schreibt 1. Korinther 9, 22. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich versuche mir das deutlich zu machen an einer Ellipse. Evangelisation wie eine Ellipse mit den zwei Brennpunkten Galater 1 und 1. Korinther 9, 22. Wie soll ich beidem gerecht werden? 1. Korinther 9, das sieht ja so aus, als wäre der ein Chamäleon. Also anpassen, wo auch immer. Das könnt ihr, das haben sie ihm ja auch vorgeworfen. In Jerusalem, die haben ja Sorge gehabt, der kippt mit den, der geht mit Heiden auch Fleisch essen und so. Und das ist da, der kippt ja mit den Formen. Die Sorge ist immer, mit den Formen wird der Inhalt ausgeschüttet. Das macht diesen Konflikt so heiß. Ihr kennt es genau. Wir haben einen riesigen Konflikt mit der Musik in der christlichen Szene. Wo ich meine Überzeugung ist, es gibt überhaupt keine christliche Musik. Die Deutschen glauben ja immer, dass Marschmusik, so Viervierteltakt, das könnte man christlich machen. Da sage ich, das ist ja das Mördermusik. Die Marschmusik ist erfunden worden, um die Tötungshemmung der Soldaten im Krieg zu übertönen, damit sie leichter morden können. Das wollt ihr als christlich nehmen? Nur weil ihr euch daran gewöhnt habt, als solche Blaskapellenmusik? Aber wenn es eine Synkope ist, dann waren die Dämonen da drin. Ne? Also das halte ich für einen solchen Schwachsinn und das zeigt nur, dass es auch Christen gibt, die ihren Kopf nicht zum Denken, sondern nur zum Frisieren gebrauchen. Und dass sie auch wenig Bildung haben. Das ist einfach dumm. Es ist nämlich, sie können nicht unterscheiden zwischen Kultur und Evangelium. Natürlich passt nicht alles überall hin. Aber es gibt Formen, es muss mir nicht alles gefallen. Mir gefallen nicht alle Musikstile. Als Jugendpfarrer habe ich alles erlitten. Aber zu Hause übe ich am Klavier fleißig meine Bach-Inventionen, damit ich ästhetisch wieder mal eine Spülung kriege. Ne? Den ganzen Kommerz wieder rausgewaschen habe, den ich ja sonst auch in christlichen Veranstaltungen zugemutet bekomme. Aber das ist doch nicht, ich muss doch nicht alle bekehren zu ästhetischen Standard klassischer Musik. Obwohl ich die natürlich schön finde. Also jeder hat da seine Vorlieben und das ist auch gut so, dass richtig Kulturen sind unterschiedlich und macht das doch. Jetzt ist das, wie kriegt man die Balance? In dem Inhalt, also in Inhalten des Evangeliums, absolute Treue. Da kennt der Paulus keinen Spaß. Er sagt, verflucht sei er, wenn er das erfährt. Aber in den Formen, in den Stilen ist er flexibel bis zum Schmerz. Und es gab ja wirklich ausweislich der Bibel richtig Krach in der ersten Gemeinde. Wie hält man da die Balance? Ich sage euch, dieses Problem hat man ein Leben lang nicht los. Und das ist die Frage, die man entscheidet. Man kann nicht alles machen. Ich kann auch in einer Versammlung zum Beispiel, kann ich nicht Musikstile fahren, die allen gefallen. Aber egal, was für eine Musik ich dort mache, sie trifft die Geschmäcker und die Herzen von einigen und die anderen sagen bäh. Kultur ist verschieden, es gibt nicht eine Kultur. Und wer die Kultur als Maßstab sagt und nur wer unseren Stil will, der darf Jesus folgen. Also in der evangelischen Kirche zum Beispiel. Da dauert heute die Predigt, die durchschnittlich darf nur noch 12 Minuten dauern und so und sowas. Aber jeder evangelische Christ, der muss 25 Minuten Orgelmusik ertragen. Nun hat man festgestellt, dass etwa 15% der deutschen Bevölkerung mögen klassische Musik und Orgelmusik. Die restlichen 85% hassen die Orgel. Aber das hilft nichts. Evangelisch kannst du nur in den Himmel kommen, wenn du 25 Minuten Orgelmusik im Gottesdienst erträgst. Wo steht in der Bibel, dass es mal das Gleiche kannst du jetzt mit Worship-Musik und sowas aller Art machen. Es gibt bei jedem Stil immer, ich meine, diese Worship-Stil, der Anbetungslieder oder was Heilslieder, der hat wenigstens noch den Vorteil, es ist ein bisschen kitschig, aber 85% der Bevölkerung mögen es. Und im Zweifelsfall bin ich ja als Evangelist interessiert, möglichst viele zu erreichen, auch wenn ich selber ein Liebhaber der klassischen Musik bin. Ich bin kein Missionar für klassische Musik und halte das nicht für die besseren Christen, die einen klassischen Kirchenchor lieben oder so. So, das heißt, ich möchte aber in den Inhalten. Und jetzt ist das so, was ich heute beobachte, ist, dass wir ganz anders, wir sind in den Inhalten ziemlich postmodern geworden. In meiner Kirche sowieso, ob das Grab leer war, darüber muss man im Gespräch bleiben, nicht wahr? Ob man nur heterosexuell oder homosexuell heiratet, das kann man alles so und so sehen, muss man nicht so verkniffen sehen. So plötzlich in den Inhalten, ob Jesus wiederkommt zum Gericht, das ist vielleicht symbolisch zu verstehen und so weiter. In den Inhalten sind wir postmodern flexibel, aber in den Formen. Da sind wir, ich nenne das morphologischen Fundamentalismus, also Gestalt, Form, da sind wir eisenhart. Ich rede ja nicht von euch, ihr kennt ja eure eigene Gemeinde, wisst ihr, wie ihr macht. Ich rede ja mal von meiner Kirche. Wenn bei uns einer seine Kinder nicht tauft, dann machen sie einen Riesenaufstand und Pfarrer tauft seine Kinder nicht, weil er sagt, gewissensmäßig, nix, sie sollen das entscheiden, wenn sie zum Evangelium kommen und so. Da wurden die früher aus, inzwischen haben wir durchgesetzt, dass das bei uns geht. Und, aber früher war das so. Da kommen die Juristen und sagen, das ist Kirchenmitgliedschaft, es beginnt mit der Taufe und so, weil sie Angst um die Kirchensteuer haben. Und so haben sie Sorge, dass Kindertaufe wegfallen kann. Deshalb sagen wir, nein, diese Art von Aberglauben, die ihr praktiziert, das ist schädlich in der Heiligen Schrift. Wir müssen den Leuten sagen, Luther hat gesagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, verdammt werden. Und Luther hat gesagt, wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze. Also man kann mal die Kindertaufe streiten, ich werde euch nicht belehren wollen über die Kindertaufe, aber selbst Luther, der ja für die Kindertaufe war, hat gesagt, wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze. Das heißt, wer sich nicht bekehrt, der wird verdammt mitsamt seinem Taufschein. So, aber in diesen Formen von Musik und von Gemeindestrukturen, natürlich sind wir alle sehr unterschiedlich. Habt ihr auch eure Auffassungen? Was sind Hauptamtliche? Hat man Pastoren? Hat man keine? Und so weiter. In Sachen Gemeindestrukturen, also was man organisieren kann, da sind wir beinhart. Aber offen gestanden, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen dazu im Neuen Testament. So. Was wir brauchen ist in der Evangelisation, dass wir im Inhalt glasklar sind und ganz treu zur Heiligen Schrift. Und dann können wir in den Formen absolut vielfältig sein, wo die Menschen es brauchen. Und wir sind es ja auch. Also was sind die Formen? Das Wichtigste ist immer das persönliche Gespräch. Wenn es gelingen könnte, dass alle Gemeindeglieder wirklich auch im Berufsleben persönliche Kontakte hätten und so, dann brauchen wir sich zu sorgen. Da treffen sie dauernd die Heiden. Dann machen wir Zielgruppenarbeit. Für Evangelium für Kinder machen wir anders als für die Alten. Für Studenten. Dann machen wir es im Sport. Weil wir spüren, ich war Jugendpfarrer, die meisten Jungs im Ruhrgebiet, die hatten überhaupt gar keine Lust, ein Thema zu behandeln und ein Teetässchen zu halten. und so, mit denen musste ich boxen oder mussten wir boxen und Fußball spielen. So kannst du Freundschaften bauen und dann kannst du mit jedem ein Gespräch über Jesus führen. Aber wenn du nicht das Recht erwirbst, gehört zu werden, über diese Brückenbauern, hast du keine Chance, sie zu erreichen. Dann kriegst du nur die Kinder frommer Eltern, aber die anderen kommen nie. Das heißt, du musst zielgruppenorientierte Jugend dabei zum Beispiel, du musst Formen finden, wie du die Beziehungen erst baust, damit du überhaupt mit ihnen ins Gespräch kommst. Und da gibt es oder Musik und Konzerte der unterschiedlichen, also gerade in der Jugendszene ist das so. Das sind ja geradezu verfeindete, manche denken, junge Leute hätten eine Jugendkultur, ist ja völliger Quatsch. Das sind ja verfeindete Szenen der Jugendkultur. Die erkennst du an den Klamotten, was sie tragen, was sie nicht tragen, die Musik, die sie lieben und die sie hassen. Das ist unter jungen Leuten so aufgespalten, heute so schlimm, wie das früher vor 30 Jahren noch nicht war. Das heißt, wer sich auf eine Kultur, auf einen Stil festlegt, sei es musikalisch oder so, schließt systematisch schon unter jungen Leuten andere aus, die das hassen, die das hassen. Aber du musst es machen, irgendwie musst du dich ja äußern. Irgendwas musst du ja kommunizieren. So, wenn du hier habt, ich sehe ja so Instrumente spielen, also irgendeine Musik spielt ihr hier. Und wenn ich die höre, dann sage ich euch, was das für ein Stil ist und wer das nicht mag. So, es gibt keine Musik, die alle mögen. Also wer darauf setzt, es gäbe in der heutigen Zeit, müsste man das so machen, dann würde man... Nein, der Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Es ging ihm auch nicht darum, einige zu gewinnen oder zu erreichen. Ne? Das sagt er vorher. Es ging ihm um Rettung. Und er sagt, ich habe alles gemacht. Ich habe mich wirklich hingegeben, um einige zu retten. Er sagt nicht, wenn du es so machst, und ich bin doch der Apostel Paulus, in der Vollmacht des Herrn, ich habe ihn selber gesehen, und wenn du es so machst, dann evangelisierst du Europa. Ich staune über das Selbstbewusstsein mancher Leute, die gerade eine neue Methode entwickelt haben und dann verkünden, dass das die Erlösung der Welt ist. Das ist alles Quatsch. Du musst das, was du tust. Ich bin in meiner Tätigkeit jetzt Evangelist in Veranstaltungen. Das ist eine marginale Randform der Evangelisation, die viel seltener als Weihnachten vorkommt. Das macht man alle paar Jahre mal. Das ist ein Bruchstück. Und ich weiß, ich habe mein Leben lang ergänzende Dinge. Ich habe kontinuierliche Arbeit gemacht. 17 Jahre auf der gleichen Kanzel, jeden Sonntag gepredigt und Jugendarbeit gemacht. Aber ich weiß, diese Form habe ich damals nie gebraucht. Wir haben dann alle Jahre mal Evangelisten eingeladen. Aber jede Woche hast du andere Formen gebraucht. Also ich mache diese Form. Das ist ein kleiner Bruchteil. Aber das mache ich mit ganzem Herzen. Ich werde nie sagen, dass das der einzige Weg ist. Das ist überhaupt nicht der einzige. Ich erkläre eben, dass es nur die Ausnahme ist. Aber dass es nötig ist, dass das Evangelium auch mal in die Öffentlichkeit muss und dass man auch so einigen den Weg zu Jesus bahnen kann. Aber ich würde doch nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, deshalb anderes ist nicht so gut, Glaubenskurse oder was es da so gibt, ist nicht so gut. Wir müssen so viele Wege haben, damit wir möglichst viele haben. Und das ist, ich höre da jetzt auf und mache auch nicht weiter an konkreten Beispielen, das können wir ja diskutieren, könnt ihr ja sagen, wie es ist. Die Liebe muss die Wege finden. Also, was die Leute brauchen, das ist wirklich das Einzige, was sie eint. Die Kultur nicht, nicht jeder hat seine Kultur und die ist uns wichtig, weil bist du damit aufgewachsen. Deshalb empfinden wir das als natürlich. Ich verstehe das. Jeder hat seine Muttersprache. Deshalb ist so wichtig, dass man in der Muttersprache... Kultur ist etwas Kostbares. Und es ist für Christen ein großer Lernprozess und ein ziemlicher Schritt, dass ich kapiere, es ist nicht wichtig, dass es mir gefällt, sondern es ist wichtig, dass ich das Herz eines anderen erreiche. Und da ertrage ich viel für. Und das... wünsche ich mir manchmal mehr in den Gemeinden, dass sie wirklich sagen, gut, das ist nicht unser Stil, so sind wir nicht aufgewachsen, so haben wir es nicht und wir haben auch andere Formen, wo wir das machen, so, jeder braucht doch das, was wirklich mir zu mir passt. Ich mache das auch. Und aber wenn ich evangelistisch wirksam bin, dann will ich darauf achten, wie kann ich die Herzen der geliebten Menschen erreichen, denen ich Jesus verkünden will. Im Inhalt, ich kann gerettet werden, wenn nur durch den Gekreuzigten. Ich kann niemanden retten, indem ich Jesus verschweige. Ich kann niemanden retten, indem ich ums Kreuz rede wie um heißen Brei oder die Wahrheit des Evangeliums verschweige. Damit kann ich keinen retten. Aber ich kann in der Liebe versuchen, Wege dahin zu beißen, das spüren, die nehmen mich ernst, ich bin gewollt, die hören auf mich, aber dann können sie immer noch Nein sagen. So, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, ich habe viel zu viel geredet. Aber das bei alten Männern so, die haben eine Art von geistiger Inkontinenz, die kannst du schwer stoppen. Irgendjemand hat jetzt hier das Management und dann könnt ihr alles zerpflücken. Ich bin Dialog- und Kritikfähig. Ja.
Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag.
Jawohl.